Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen zum E-Pod Spezial Nummer 5 in dieser Woche. Ich bin der Tobi. Wir gucken heute, wie in den letzten Tagen auch, zusammen alte Formel-E-Rennen. Und mit dabei ist Timo.
Moin.
Und mit dabei ist Tobi.
Schönen guten Abend.
Eine kleine Dreierrunde. Sehr schön, das gefällt mir. Wir gucken heute Abend den Diriyah E-Prix 2018. Kinder, ich fühle mich so ein bisschen wie so ein Trendsetter. Irgendwie machen das jetzt plötzlich alle. So unsere Freunde von Spacesuit Media bzw. Current E, was ja deren geschriebener Zweig ist irgendwie. Ne? Spacesuit macht die Fotos, Current E macht geschriebene Texte. Die machen jetzt eine Rewatch-Party und die Formel E streamt jetzt auch an diesem Wochenende ab morgen Mexiko und Punta del Este aus der letzten Saison. Also ich fühle mich irgendwie, als hätten wir einen Trend gesetzt, oder?
Ja, in der Automobilbranche würde man sich selbst lobpreisen mit Pioneering Spirit und so ein Kram. das lassen wir besser.
Wir wissen einfach, dass wir sehr gut sind. Wir gucken heute, wie erwähnt, den 2018er Diriyah E-Prix. Ein ganz verrücktes Rennwochenende ist das gewesen. Heute erwarten uns, beziehungsweise jetzt erwarten uns nicht mehr, aber an diesem Wochenende erwarteten uns Regentrainings und das erste Gen-2-Rennen, das erste Mal mit Attack-Mode. Und Timo hat sich das Rennen ausgesucht. Aus den Gründen oder gab es da noch was?
Oh, es gab so vieles. Also diese ganze Reise nach Saudi-Arabien war natürlich das erste Mal, dass ich hin bin. Und das war einfach so ein spezielles Wochenende. Also anders als alle anderen Reisen, die man so in Europa tätigt oder so. Oder auch anders als Abu Dhabi, Dubai. Da kann ich gleich während des Rennens mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also es gab auf der einen Seite dieses ganze Drumherum, was ja besonders war in Diriyah, und auf der anderen Seite natürlich auch der Auftakt für Generation 2 der Formel E mit neuen Autos, mit dem, was du gerade gesagt hast, Attack Mode und so weiter. Und dann auch noch dieses Regenchaos im Vorfeld. Können wir gleich nochmal im Detail drauf eingehen. Also auch sportlich sehr interessant das Wochenende und auch ein durchaus spannendes Rennen bis zur letzten Kurve.
Durchaus. Wir schauen heute das vollständige Rennen und weil die Aufzeichnung leider ein bisschen, nicht leider, ist ja schön, dass die ganze Vorberichterstattung auch noch drin ist, aber die interessiert uns an der Stelle, muss man leider sagen, nicht wirklich. So interessant Interviews auch sind im Moment, aber jetzt so im Nachhinein ist mir eigentlich relativ egal leider, was Sam Bird da vor dem Rennen gesagt hatte. Deswegen starten wir dieses Video bei genau 30 Minuten dieses Mal. Zur letzten Folge nochmal eine kleine Änderung. Das Video findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung verlinkt oder in der aktuellen Kapitelmarke. Video aufmachen, ganz einfach in einem zweiten Fenster und dann zähle ich uns gleich ein und dann drückt ihr auf Play, wenn ich auf Play drücke und dann gucken wir allesamt zusammen das Formel-E-Rennen. Diejenigen, die live dabei sind, die haben es natürlich noch viel besser und auch die müssen wir natürlich an der Stelle begrüßen. Wir haben mal wieder einige Leser und Hörer und jetzt ja auch Zuschauer eigentlich, die mit live dabei sind und sich zusammen mit uns an diesem schönen Freitagabend das Rennen angucken. So, ich hoffe, jetzt haben alle das Video aufgemacht und sind zu 30 Minuten vorgesprungen, denn jetzt geht es los. Ich drücke auf Play und zwar in 5 Sekunden, 4 Sekunden, 3, 2, 1, Play. Und Abfahrt. Und mal wieder schwebt ein Helikopter. Ich glaube, das ist so ein Muster, was man da erkennt.
Ja, und da sieht man schon diese riesige Flagge in der Mitte des Bildes. Ich glaube, eine der größten der Welt nach Mexico City, wenn ich mich nicht täusche, die da über der Strecke thront.
Ich weiß nicht, ob...
Also Diriyah liegt so mitten im Nix eigentlich. Das ist, man fährt ja aus Riyadh raus und ist dann erstmal so 20, 30 Minuten unterwegs. Und es ist weit und breit einfach nichts um einen rum. Nur karges, trockenes Land. Wüste kann man es eigentlich auch nicht nennen. Zumindest nicht Sandwüste. Und dann irgendwann kommt man dann hier in den alten Stadtkern von Diriyah. Und wir gehen auch direkt rein in die Startaufstellung. Erste Pole für Antonio Felix da Costa im ersten Rennen für BMW.
ziemlich guter Einstand. Und Lopez auch ein ziemlich guter Einstand, da in diese fünfte Saison auf Platz 2 vor Buemi und vor HVA, die Neulinge im ersten Rennen mit Stoffel van Dorn.
Was man muss dazu sagen, das Qualifying fand ja unter ganz besonderen Bedingungen statt, weil die Sessions verkürzt waren, die Trainingssessions eine ganz abgesagt wurde, hat man auch beim Qualifying ein bisschen anpassen müssen. Und es gab zwei Gruppen mit jeweils 11 Fahrern, damals waren es ja noch 22 Autos. Und dann wurde einfach die Zeit der Gruppenphase genommen. Und es gab keine Superpole. Das heißt, Felix da Costa hatte in dieser Gruppenphase eben die beste Zeit overall gesetzt und damit so leicht wie wahrscheinlich nie wieder in der Formel E seine Pole-Position geholt. Auch dadurch, dass die Streckenbedingungen sehr schwierig waren in der Qualifikation, weil es immer noch ein bisschen nass war. Eine sehr erstaunliche Startaufstellung, wenn man auch jetzt mal den Dragon auf Platz 2 zum Beispiel sieht.
Die Venturis auf 12 und 13 und dann geht's langsam in die zweite Hälfte der Startaufstellung. Da geht's dann weiter mit dem zweiten Nissan. Buemi haben wir schon weiter vorn gesehen. Roland bei seinem nicht ganz Formel-E-Debüt, aber inoffiziell ja quasi schon. Roland, der ist, Tobi, wann schon mal gefahren? Du warst ja gestern beim Pub-Quiz dabei.
Als Ersatzfahrer für Nick Heidfeld im Mahindra damals.
In Saison 2.
Der sich die Hand gebrochen hatte in Saison 2.
Nein, verstaucht hatte. Oh. Der ewige Streit bei uns beiden. Ich sag, der hat sich die verstaucht und aber nicht gebrochen.
Ich glaube, er hat sie sich gebrochen, weil er ist nämlich an der Hand auch operiert worden.
Naja.
Bei einer Verstauchung ist keine Operation notwendig.
Aber wenn die Sehne beschädigt ist oder sowas, na gut, die stauchst du dir nicht, aber irgendwie die Sehne zu lang gezogen. Gut. Irgendwie sowas.
Ich erinnere mich wieder an unseren ersten April-Artikel, als er eine Cyborg-Hand hatte.
Du hast recht, stimmt. Oh, stimmt.
Jahre her.
Apropos erster April-Artikel, ne? Da musst du langsam auch mal.
Also, ich glaube, der Timo hat da was schon im Petto.
So wie ich Timo kenne, hat der schon was vorbereitet.
Logisch.
Ja, ihr kennt mich nicht gut genug.
Jetzt wollte ich dich in gutes Licht drücken. Ja, ich weiß natürlich, dass du noch nichts hast. Jetzt wollte ich sagen, natürlich, Timo.
Tobi Blumstyle.
Ich improvisiere heute mal.
Tobi Blumstyle wäre am 31.03. um 23.30 Uhr anzufangen.
Ach, Quatsch, nein. Source.
Tobi Blumstyle ist am 1. April um 8.30 Uhr loszulegen, wenn er um 8.45 Uhr online gehen soll.
Ich weiß gar nicht,
wo. Hier nochmal ein Blick auf die Strecke.
Weiß gar nicht, worauf.
War ja das erste Rennen in Diriyya und eine ganz untypische Strecke für die Formel E, denn wir haben diesen Part, wo die Autos jetzt durchfahren, der ja quasi unendliche S's, die beginnen jetzt hier. Das ist übrigens der ursprüngliche Aufbau aus Zürich, der da über die Strecke geht, hat man vom Veranstalter, ich glaube Julius wäre nicht, aber vom Veranstalter des Zürich E-Prix abgekauft und nach Saudi-Arabien verschifft. Da war die Königsfamilie drin.
Wohl auch die coolste Stelle, über die Strecke zu gucken. Also direkt über der Sicherheit. Strecke zu sitzen, ist schon
stark. Ist auch der höchste Punkt der Strecke. Jetzt geht's hier ein Stück bergab. Wir haben den Trackwalk damals gemacht. Das war wirklich ordentlich Gefälle. Und umso schwieriger hier diese ganzen Asses da mit dem wenigen Grip der Formel-E-Autos da die Traktion zu behalten. Auf jeden Fall extrem interessantes, untypisches Layout für die Formel-E. Und wir sehen jetzt natürlich hier fast eine ganze Einführungsrunde, wenn man ehrlich ist. Die Autos standen ja im Dummy-Grid gerade gegenüber der Boxengasse. Und die Startaufstellung, die tatsächliche, ist aber, ja, ich würde es schätzen, so nach 80% der Runde. Da geht es jetzt erstmal hin.
Und auch dazu kommen eben die vielen nassen Stellen auf der Strecke. Es ist inzwischen wieder trocken, aber nach dem Regen, den man immer noch, unglaublich das zu sagen, der Regen in Saudi-Arabien im ersten Training hatte, ganz anderes Bild natürlich, aber trotzdem, ich weiß nicht, wie nass diese nassen Stellen jetzt sind, aber ich denke, es gibt Angenehmeres.
So, man achte mal drauf, wie sich Felix da Costa positioniert.
Großartig.
Epic Fail.
Fährt er nicht auch noch rückwärts jetzt gleich?
Ich glaube, ja, müsste er eigentlich auch.
Ja, muss er, weil er zu weit gefahren ist. So, und rückwärts einpacken hat er auch nicht richtig gelernt. So, steht da nämlich.
Sind natürlich auch schwer zu sehen, diese blauen Klammern auf dem Boden. Aber nun ja, nicht die beste Startposition.
Gut. Ich nehme es schon mal vorweg. Wir sehen gleich den kurz vor dem Start das Ganze aus der Perspektive von hinten, nämlich aus dieser. Und ich sag mal, achtet mal bitte auf Oliver Rowland, der auf der rechten Seite steht, das fünfte Auto von hinten. Bevor die roten Lichter ausgehen. Oder das sechste Auto von hinten?
Da gehen die Ampeln an.
3, 4
und da.
5 und da fährt einer schon los.
Trotz schlechter Startposition, Felix da Costa behauptet die Führung. Dahinter aber Buemi gegen Lopez im Zweikampf.
Und direkt schon.
Da ging es eng zu und genau, Buemi vorbei.
Felix da Costa natürlich vorne geblieben, weil, weil der Lopez den Start komplett verhauen hat.
Da hinten geht's aber ordentlich ab, ey. Also das ist ja gang und gäbe in der Formel E, ne? Keine Überraschung, aber so viel Durchgemische. Oh, und der hat sich ein bisschen vermischt.
Mortara, ganz kurzes Rennen. Er war schon im Training da verunfallt. Und auch jetzt hier Bremsproblem geradeaus. Wunderschöne Animation. Natürlich direkt die gelben Flaggen.
Ist das Staub? Ja, ne? Der da aufsteigt so? Das ist das einfach diesig oder ist das diesig und Staub?
Ich glaube, es ist tatsächlich Staub. So eine Mischung wahrscheinlich aus Gischt und Staub.
Ja.
Es gibt ja durchaus auch noch ein paar nasse Flächen.
Und da kommt die Full Course Yellow. Für wahrscheinlich ein paar Sekunden oder sowas, gehe ich mal von aus. Denn, ach nee, guck mal, doch nur eine gelbe Flagge. Ich wollte sagen, weil der Venturi ist eigentlich schon weg.
Hui. Lotterer steht da komplett quer.
Der wurde doch angeschoben, oder?
Ja, der D'Ambrosio hatte ihn im Heck geparkt.
Natürlich wieder ein Rennen aus Saison 5. Das wirkt nicht so weit weg. Also es wirkt so, als hätte es noch diese Saison, also vielleicht nicht diese Saison sein können, aber es wirkt einfach nicht so weit weg. Ich habe zwar keine Ahnung, was jetzt als nächstes passieren wird, aber es ist nicht so fremd irgendwie wie schlecht. Jetzt die letzten Wochen, also die letzten Tage.
Was man natürlich dazu sagen muss, das ist das erste Rennen ohne Fahrzeugwechsel, das erste Rennen mit Attack Mode. Das ist alles für die Teams Neuland. Die haben es zwar bei einem Testrennen in Valencia mal geprobt, aber die ganzen taktischen Optionen, die man da jetzt hat, kennt keiner in einem echten Rennen. Daher für alle viel Neuland und
Das war auch auf dem Trackwalk ganz interessant. Also die letzte Kurve, beziehungsweise die Kurve vor der Startgeraden gerade, da war ja auf der Innenseite die erste Attack-Zone angebracht. Und da standen wirklich alle Teams wie so eine Menschentraube ringsherum und haben sich angeguckt, wie kann man die wohl am besten mit dem Kurvenausgang nehmen, wie sieht das aus mit den Spulen im Boden. Und wir waren auch so ein bisschen verwirrt, auch was das Reglement betraf, und haben dann auch teilweise unterschiedliche Informationen noch von den Teamverantwortlichen gekriegt, wie jetzt, also wie oft gearmt werden darf, also wie oft man dann wirklich durchfahren darf. Es war sehr viel Unbekanntes, sehr viel Neues.
Die ist auch komisch platziert gewesen da. Also es erinnert so ein bisschen an die Attack-Zone-Platzierung, die wir schon in Mexiko besprochen hatten. Direkt eben nach diesem Kurvenscheitelpunkt. Man muss irgendwie eine komische Linie fahren und dann fährt einer hinten drauf. Es ist ja umplatziert worden für diese Saison. Zwei Kurven nach hinten. Ist schon echt komisch. Vielleicht sehen wir es gleich im Bild. Kommt in 5 Kurven oder sowas, die Attack-Zone.
Apropos umplatziert worden. Auch, soweit ich weiß, ist Indiria umplatziert worden. Sie sollte nämlich eigentlich 20 Meter weiter vorne sein.
Ja, da gab es
direkt am Kurvenausgang. Und das wurde den Fahrern dann, als zu gefährlich entschieden. Weil wenn du siehst, man sieht jetzt im Bild, da hinten, wo die roten Pfeile sind, da hätte eigentlich die Attack Zone schon sein sollen. Und dann hat man die einfach, da wo das Ende war, hat man, oder wo das Ende der ursprünglichen Planung war, hat man sie dann nachher beginnen lassen.
Ja, das war auch wieder so eine schöne Situation. Die Fahrer hatten sich ja im Debrief schon lauthals beschwert, allen voran Lucas Tigrassi, dass es eben einfach zu gefährlich ist, weil man so viel Tempo rausnehmen muss. Und wir hatten dann auch Anfrage noch gestellt an Tom Wood, den damaligen Verantwortlichen von der FIA, ob es Diskussionen gibt, ob die Möglichkeit besteht, dass die noch verlegt wird und wie man diese Herren so kennt. Nein, auf keinen Fall, das wird nicht diskutiert und am nächsten Morgen war es dann aber komplett umgesetzt schon. Da fühlt man sich auch immer so ein bisschen verarscht als Journalist.
Ja, da muss einer von ganz oben ein Machtwort sprechen und schon wird das ganze Konzept über den Haufen geworfen. Na? Hm. Der ist ja in der Formel 1 angekommen inzwischen. Ich freue mich immer, wenn Tom die Leute, die Top 3 im Qualifying oder sowas abholt, dann zum Fototermin führt und sowas, die Rennfahrer an die Hand nimmt und, keine Ahnung, in den Cooldown-Raum nach dem Rennen nimmt. Ja. Ich freue mich immer, wenn ich den sehe.
Man sieht hier schon, die DS machen richtig Druck. Wären Vierter, Lotterer Fünfter. Und jagen da den Dragon vor sich, also den Lopez. Das ist ein Bild, was sich jetzt über das ganze Rennen natürlich abzeichnet, wie stark der DS hier in Diriyah war.
Ich habe gerade zum ersten Mal in der gesamten Zeit irgendwie, die wir jetzt diese Woche schauen, in Richtung Da Costa geschaut, als du gesagt hattest, die DS-Fahrer und die Tachita-Fahrer. Ich glaube, es ist soweit. Ich glaube, es ist angekommen. Felix Da Costa fährt für Tachita. Also da noch nicht, inzwischen schon.
Nee, genau, da nicht.
Ja, da fuhr er noch für BMW.
Ja, ist ja Stolz auch wie Bolle. Bitte. Darauf hat er ja die ganze Zeit hingearbeitet in den Jahren zuvor. BMW war ja schon lange Partner des Andretti-Teams, Technologiepartner. Und es war ja auch klar, dass zu Saison 5 dann eben der Einstieg als Werksteam kommt. Und ja, Felix Da Costa hat Geduld bewiesen, ist da geblieben, auch wenn Andretti die letzten Jahre zuvor nicht wirklich konkurrenzfähig war und hat dann gleich ein Auto hingestellt bekommen, mit dem er wirklich hier um den Sieg fahren konnte.
Und Andretti hat echt schwere Zeiten durchgemacht. Also interessanterweise ist ja auch Alex Sims, der momentan BMW-Fahrer ist, auch lange in das Andretti-Projekt involviert gewesen. Der war genauso ja quasi vorhergesehen eigentlich für BMW, wie Felix Da Costa es war. Ich glaube, Sims ist seit Saison 3 oder sowas für Andretti-Testen gewesen, wenn nicht sogar seit Saison 2 schon, damals als TE Connectivity noch Sponsor war und dann das Auto.
Oh, die schönen orangenen Autos.
Kurz mal für London in Orange angemalt wurde und die Testfahrzeuge auch. Ich glaube, entweder seit Saison 2 oder 3 ist Sims schon bei Andretti involviert gewesen. Für ihn also auch ein ganz besonderer Tag, jetzt endlich bei BMW Andretti sein erstes Formel-E-Rennen fahren zu dürfen. Und währenddessen kein neues, sondern altes Bild. Die beiden Tachitas behaken sich irgendwie, ne?
Lotterer beißt.
Ja. Ich finde es schön, wie in den ersten Runden die Fernsehregie immer so lang wie möglich an der Attack Zone kleben bleibt, in der Hoffnung, dass da doch noch jemand durchfährt. Und dann dürfte vielleicht sogar jetzt in dieser Runde sein, dass tatsächlich Lopez war, glaube ich, der Erste, der seine Attack-Mode aktiviert hat.
Zumindest ist
er. Ja, den doch verpasst, ne? Oder?
Ich glaube, mehrmals danach dann ja. Ich glaube aber trotzdem, oder irgendwie jemand wird wohl der Erste gewesen sein. Und das war die Runde, wo sich die Regie eigentlich gedacht hatte, tja, fährt momentan sowieso keiner durch, lassen wir mal. Und dann wurde ganz hektisch umgeschaltet nochmal, um das Ende mitzukriegen.
Das recherchiere ich mal kurz, wer der erste Fahrer war, der den Attack-Mod aktiviert hat.
Na, wir werden es doch gleich sehen.
Wir werden es ja gleich sehen.
Ja, ich will es dann auch sagen können. Weil.
Ich habe aber auch Lopez in Erinnerung. Ich weiß nicht, ob er so lange versucht hat, ob es gleich am Anfang geklappt hat. Ich weiß nur, er hat mehrmals
er hat sie definitiv zweimal verpasst. Das weiß ich.
Huiuiui. Mhm. Hui. Warum ist denn auf einmal der Dragon da so schnell? Apropos Lopez.
Na, weil der Lotterer langsam macht, damit Jeff Vorsprung bekommt.
Meinst du das?
Ja, ach, er hat ja verraten, dass es da von Anfang an Team Order gegeben hat.
Na, aber nach 10 Minuten im Rennen, meinst du echt?
Nach 10 Minuten im ersten Rennen der Saison, ja. Hat Lotterer doch beim GP Ice Race im Januar verraten. Und das war nicht lange nach dem Rennen.
Das ist richtig, ja. Aber guck mal, jetzt fährt er wieder weg. Ah, mag vielleicht sein, dass er langsam gemacht hat mit Absicht. Ich will ihm das noch nicht vorwerfen. Unschuldsvermutung.
Oder ne? Er womöglich versucht, den Attack-Mode zu holen, was man nicht gesehen hat. Wer weiß.
Ich glaube fast nicht. Ah, guck mal, da hinten, die zwei Nios waren die ersten. Die sind die ersten im Attack-Mode.
Ach ja. Und das heißt, Turvey war der Erste, weil er ja vor ihm ist.
Ja.
So schnell konnte ich jetzt nicht nachgucken.
Aber warum hatte ich denn dann Lopez im Kopf? Und warum hatte ich im Kopf, dass die Regie das noch auf Zwang irgendwie versucht hat? Naja, die zwei Nios
jedenfalls. Der erste Attack-Mode der Geschichte. Olli Turvey.
Irgendwo muss man ja Erster sein, ne? Mann, wir haben da so oft schon drüber geredet. Ich würde Turvey so gern mal in so einem BMW Saison 6 sitzen sehen oder in so einem Nissan oder am besten natürlich der Cheetah, aber einfach ein besseres Auto. Und das ist Felix Rosenqvist.
Nein, Felix Rosenqvist, ja.
Sein einziges Rennen im Gen 2 Auto. Tja. Da ist er ja nochmal kurzfristig eingesprungen, weil Pascal Wehrlein vertragsbedingt noch nicht Ende 2018 fahren durfte für Mahindra. War da damals noch an HWA gebunden. Und deswegen.
An Mercedes. Ja? Der HWA-Vertrag war ausgelaufen.
Ach so, an Mercedes, okay.
Ja.
Genau, und deswegen ist er nochmal, hat Dilber Gill, Teamchef von Mahindra, ist ja nach wie vor guter Freund von Felix Rosenqvist, hat ihn nochmal gefragt, du machst ja noch eins für uns. hat dann leider nur ein bisschen über zehn Minuten gedauert. Und danach hat sich Felix Rosenqvist ja dann endgültig verabschiedet in die Indycar-Serie.
Ja. Rosenqvist hat ja auch schon im Qualifying für ein bisschen Kleinholz gesorgt, indem er da den Mahindra in die Wand gepfeffert hatte.
Jetzt. Wir haben hier ein tolles Manöver gesehen.
Ich wollte sagen.
Wern gegen Buemi.
Wunderschön. So.
Ich glaube, das hatten wir auch in den E-Formel.de Season Awards drin, oder?
Das mag sein. Also, ich glaube, ja. Wenn, dann hättest du den Platz verdient gehabt, auf jeden Fall.
Als eines der Manöver der Saison. Das gucke ich doch mal parallel nach. Wie das abgeschnitten hat.
Da sind jetzt D'Ambrosio und Lopez wieder im Bild. Lopez, der sich auf einem soliden Top-5-Platz hält noch. Ne? Also zwar von 2 auch gestartet, aber versucht sich mit allem, was er irgendwie hat, zu verteidigen.
Ja, während Teamkollege Günther ganz hinten rangiert. War das sein Formel-E-Debüt?
Ja.
Ich glaube, ne?
Richtig.
Vorher war er ja schon Ersatzmann bei Dragon, war bei einigen Rennen auch immer vor Ort, aber kam nie wirklich zum Zug.
Man denke an D'Ambrosio und Berlin.
Jetzt guckt euch dieses Manöver an, hier außen rum.
Einfach nur schön. Und so viele Fans auf der Tribüne. Die D'Ambrosio und Berlin-Anspielung gerade eben, um den Gedanken noch mal kurz fertig zu machen, war, dass damals diskutiert wurde, weil Teamchef Jay Penske bei Dragon nicht zufrieden war mit der Leistung seiner Fahrer, eventuell Max Günther ein Heimdebüt zu geben. Und dann wäre Günther fast 2018 schon für Dragon gefahren in Berlin. 2019 hat es dann geklappt, weil D'Ambrosio zu Mahindra abgegangen ist.
Ui!
Uiuiui, da steht aber, das sah aus wie Paffett, ne?
Da stand Paffett, genau.
So ein schönes Geschlängel da.
Also das Manöver war in den Vorschlägen, eben Wern gegen Buemi, aber hat es nicht in die Top 3 geschafft.
Ah ja, okay. Das ist auch eine nette Grafik. Guck mal, alle Namen ausgeschrieben, bis auf Evans, Sims, Massa.
Und Pick.
Und Pick.
Und Row. Oh ja, hast recht.
Man sieht schon da vorne Wern und Lotterer jeweils 3 Plätze gut gemacht in den ersten 15 Minuten.
Ui, guck mal, da kommt der Massa angeflogen.
Mutiges. Au.
Wie in seinen besten Tagen.
War ja auch sein Formel-E-Debüt. Er hatte ja im Vorfeld auch diese ganzen Marketingaktionen in Diriyah mitgemacht, zum Beispiel das Rennen gegen den Falken. Da saß er im Auto.
Ja.
Da hat die Formel E ja richtig Kohle reingebuttert auch in ihn. Also um ihn erstmal überhaupt in die Serie zu holen und dann bei einem Team, nämlich dann Venturi, zu platzieren, haben sich da natürlich einen großen PR-Effekt von versprochen. Den hat es sicherlich auch gegeben, aber ich glaube letztlich so nach 1,5 Jahren kann man eher enttäuscht Bilanz ziehen,
ja,
was Massa bisher erreicht hat.
Die Magie ist irgendwie weg von Massa, ne? Also
ja.
Es ist halt.
Ich meine, er hat ja auch in der Formel 1 schon nicht mehr wirklich performt die letzten Jahre, wurde da immer klein in den Schatten gestellt vom Teamkollegen, beispielsweise von Valtteri Bottas, und hat jetzt auch in der Formel E den einen Podiumsplatz in Monaco geholt, aber viel mehr war halt auch nicht, außer ein paar gute Quali-Runden. So ehrlich muss man sein.
Ja. Und inzwischen ist es halt auch wohl nichts mehr Besonderes, dass man also so ein Aushängeschild, ne? Es ist zwar schon ein Name, ne? Felipe Massa, das ist einer der legendären Namen der ersten Jahre dieses Jahrhunderts. Natürlich. Allerdings, naja, es ist halt bei Venturi inzwischen nichts Großes Besonderes mehr, wenn da Felipe Massa fährt, weil am Ende steht er in den Zeitenlisten halt auch nur in der zweiten Hälfte meistens.
Ja, und ich glaube auch für die Formel E, der Werbeeffekt ist
durch.
Nicht so groß, wie erhofft.
Ich glaube, der war schon groß, ja. Aber der ist durch.
Groß also angekündigt wurde und die erste Zeit vielleicht, aber das hatte sich dann aber auch schnell erledigt. Ich glaube, Stoffel Van Dorn ist da, der ja zeitgleich mit ihm debütiert hat, hier im selben Rennen, ist da mittlerweile eine ganz andere Hausnummer.
Klar.
Und zieht deutlich mehr.
Inzwischen ja, natürlich. Aber damals war Van Dorn natürlich einer, der in der Formel 1 hinterhergefahren ist. Und Massa mit seiner Geschichte einfach mit dem Fast-Titel damals mit der Vize-Weltmeisterschaft in Sao Paulo, den kennt man natürlich in der ganzen Motorsportwelt. Und auch was seine Social-Media-Reichweiten angeht, ist das natürlich eine andere Hausnummer.
Guck dir mal an, Da Costa und Wern im Infight. Hat jemand ein Déjà-vu?
Ja, haben wir ja diese Saison ja auch schon ein paar Mal gesehen, beispielsweise in Santiago oder in Mexiko.
Ist dann ja eigentlich
nur eher, jetzt halt als Teamkollegen.
Ist dann ja eigentlich eher ein Abrevue, ne? Ist ja,
ein Abrevue.
Ist ja danach jetzt passiert.
Aber es ist unfassbar, was für eine Pace die beiden DS da auf den Asphalt bringen.
Ja, unfassbar.
Mittlerweile auf den Plätzen 2 und 3 und
mal, apropos.
Sichtbar schneller. Schnellste Runde jetzt von Lotterer, genau.
Und hinten kommen immer mehr Attack-Modes dazu.
Das ist eine ziemlich geile Kameraperspektive.
Ja, absolut. Die wird mir so fehlen mit dem Gen 2 Evo. Die geht nämlich, also so wie sie aktuell ist, nur mit diesen verkleideten Radkästen. Nicht die verkleideten Radkästen, das gibt's nicht, aber die Radkästen und die verkleideten Räder, während Wern da dran vorbeifährt. Hupsala! Zack, Führungswechsel. Diese Kameraeinstellung geht nur mit den Radkästen momentan. Vielleicht finden die da noch eine andere Lösung. Wird mir fehlen, falls es keine andere Lösung gibt. Guck mal, wie nah Lotterer dran ist. Die zwei behaken sich und Lotti ist dran. Ignore Alarm. Oh, das klingt auch gut. Ist mutmachend. Ermutigend, so hieß das Wort.
Da Da führt natürlich kein Weg vorbei hier in den Esses. Also da haben wir, glaube ich, das ganze Rennen über in beiden Jahren keine Überholmanöver gesehen.
Nee.
Aber der Jaguar IPSE Trophy.
In der IPSE Trophy haben wir mal einen Versuch gesehen, ja.
Und dann ein Dreher darauf hin. Aber hier, das ist natürlich der Überholspot Nummer 1. Und eigentlich auch der einzig wirklich gute Überholpunkt auf der ganzen Strecke.
Ja, Kurve 1 mit ganz viel Wut vielleicht noch, haben wir dieses Jahr auch gesehen. Oder beziehungsweise nicht dieses Jahr, ist ja schon 2020, diese Saison auch gesehen. Die Kurve, auf die die Fahrer jetzt gleich zufahren, die Kurve, die jetzt als nächstes kommt, aber nicht aus der Position, in der da Costa gerade ist. Da muss man neben dem Auto sein, während man eigentlich über den Zielstrich fährt.
Und ich kann mich auch nicht daran erinnern, ob wir da mal ein Überholmanöver gesehen haben. Ihr?
Doch, die Grassi, glaube ich, hat es dieses Jahr, also diese Saison erst gemacht. In der echten Kurve 1.
Na gut, und wenn man mal dran überlegt, dass Marching War ja auch mindestens 20 Mal überholt wurde.
Da hast du recht.
War bestimmt auch mal da.
21 Kurven gibt es auf der Strecke, glaube ich. Also genügend Potenzial.
Das ist, glaube ich, die Strecke mit den meisten Kurven, oder?
Ganz sicher, ja. Bestimmt.
Wir hatten Peking damals, waren extrem viele. Das waren, glaube ich, 20.
Ja.
Aber der Ria hat durch dieses Geschlängel natürlich schon auch extrem viele Richtungswechsel drin.
Ich gucke mal kurz nach. 21 sind es in unserer Streckengrafik zumindest. Und Peking? Ich gucke das auch nochmal flott nach. 20.
Aber natürlich auf einer längeren Strecke verteilt. Die Pekinger Strecke war ja 3,439 Kilometer lang.
Ich glaube, die längste ever.
Ich sehe das gerade auf unserer Webseite, die Streckenkarte. Die sind über einen Fluss gefahren? Da war eine Brücke?
In Peking?
Ja?
Das ist mir jetzt auch nicht bewusst.
Das ist ja unfassbar.
Das ist mir auch nicht bewusst, aber auf der Grafik sieht es so aus, ja.
Unglaublich.
So. Die längste Strecke, die gefahren wurde, war tatsächlich Peking, sogar in der Konfiguration von Saison 1, 3,453 Kilometer. Die zweitlängste Strecke, Tobi, ist welche?
Oh Gott. Oh Gott.
Kannst Tobi sagen. Im aktuellen noch im Rennkalender?
Im aktuellen Rennkalender? Ja. Marrakesch ist ziemlich lang, glaube ich.
Ist richtig. 2,971.
Ah, ja.
Und die drittlängste?
Mexiko?
Timo?
Oh. Marrakesch hätte ich noch gewusst, aber jetzt wird's kompliziert.
Battersea Park. 2,922.
Ja. Ja.
Gut. Welche drei Strecken haben wir mit weniger als 2 Kilometern?
Monaco?
Monaco, Paris und Hongkong.
Sehr gut.
Guck mal, machen wir unser eigenes Pub-Quiz hier.
Wunderbar. Ja, können wir jetzt drüber sprechen, weil gegen Rennhalbzeit nicht so viel passiert. Wern hat sich vorne ein bisschen abgesetzt. Da Costa hat seinerseits auch wieder ein bisschen Vorsprung auf Lotterer rausfahren können. Dahinter passiert auch nicht viel. Stoffel van Dorn mit 36% bei der Fanboost-Abstimmung. Ich glaube, das ist einer der Höchstwerte, die jemals erreicht wurden, wenn nicht sogar der höchste Wert.
Da ging's los. Ja, seitdem hat der, glaube
ich,
das nochmal nach, jedes einzelne Rennen den Fanboost gekriegt, oder?
Hat er, definitiv.
Ich fand ja diese Plakate so geil beim letzten Rennen jetzt in Marrakesch. Mitch Evans zum Beispiel, gibt es ein schönes Foto von, wie er so ein Plakat hochhält, Stop Fun Boost, also V-A-N für Van Dorn.
In Mexiko gab es das auch schon, da hat er auch schon so ein Plakat gehabt, irgendwie Stop Stoffel Fan Boost war da, glaube ich, drauf.
Oder war es Mexiko, kann auch sein.
Beides, war in beiden Orten. Jaguar hat, die haben das, glaube ich, vorgehabt, dass sie das bei jedem Rennen zu machen. Einfach irgendwie ein Schild gegen Van Dorn und Mercedes zu basteln.
Ollie Rowland hier übrigens ja auch sein Seriendebüt. Serien-Debüt nicht. Der ist mal in Saison 2 für Nick Heidfeld gefahren. in Punta del Este. Und zwar nach der besagten Geschichte Handbruch / Stauchung.
Was meinst du, wie wir auf das Thema Handbruch oder Stauchung gekommen sind eben?
Ach, vor 20 Minuten. Da war ich wohl kurz Nüsse holen.
Ich habe keine mehr, oh Mann.
Was dich einkaufen heute?
Nein.
Ich guck das jetzt nach, was Heidfeld sich dazu gezogen hatte. Pass auf.
Ja, mach das.
Wir haben ja hunderttausende Artikel auf einer guten deutschsprachigen Formel E-Webseite. Da steht das bestimmt.
Ich bin mir nicht sicher. Da waren wir ja noch auf WordPress unterwegs.
Eine Verletzung an der linken Hand zugezogen hatte, habe ich aufgeschrieben. Mit Bezug auf Quelle MST.
Ja, da können wir uns einigen.
So.
Verletzung war's.
Nein, wir haben beide nicht recht. Er hat sich weder einen Handbruch noch eine Verstauchung zugezogen. Er hat sich einen Bänderriss zugezogen.
Na, sag ich doch, eine Sehne. Habe ich doch auch als Option in Aussicht gestellt.
Ja, genau. Du kannst auch einfach alle Verletzungen, die du an der Hand kennst, durchgehen und
guckt euch mal die Energiestände an. Günther da hinten, 43%.
Ja.
Der zahlt richtig Lehrgeld.
Und Dillmann 50 im Vergleich dazu. Also das sind zwei Runden bestimmt, die jetzt trennen. Aber das ist auch eine Taktik, Locker. Die man bei Dragon und Günther öfter gesehen hat in der letzten Saison. Ne? Also während Buemi da in einem ähnlich schönen Manöver wie Wern da gerade eben am Lopez vorbeifährt.
Der hat sich verteidigt, der war vorne.
Dann umso stilvoller.
Lopez ist richtig, richtig hungrig und angriffslustig. Echt starkes Rennen beim
Der wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, wie schlecht der Dragon-Antrieb eigentlich ist. Im Vergleich zu denen, mit denen er da gerade kämpft.
Genau, das hat ja das Team so oft dazu gezwungen, eben so interessante Strategien zu fahren. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei Günther schon Absicht ist, dass der so viel Energie raushaut, aber im Nachhinein...
Ich vermute ja, weil er darauf spekuliert, dass eventuell ein Safety Car oder eine Full Course Yellow kommt.
Genau. Und das ist
wollen wir es vorwegnehmen? Vielleicht kommt sie, vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht.
Das ist hat Dragon mehrmals versucht im letzten Jahr. Also viel Energie verbrauchen, gut Boden gut machen und dann kommt ein Safety Car, man kann Energie sparen und fährt dann doch noch ins Ziel. Wenn halt kein Safety Car kommt, dann Pech gehabt, stellt man das Auto eben ab.
Hui, 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 guck mal.
Diesmal klappt's. Und auch da Bruno geht durch.
Und der Strom-Jerome kommt direkt mit.
Jeromes einziger Derrière.
Das war das Manöver, was wir bei der Abstimmung hatten.
Das stimmt nicht.
Das stimmt
nicht. Der ist auch diese Saison ein Rennen gefahren.
Ach, stimmt. Du hast recht. Ich dachte an den ausgefallenen Mahindra in der Startaufstellung, aber es gab ja zwei Rennen dieses Jahr. Also diese Saison.
Gerade übrigens die entscheidende Mitteilung der Rennleitung. Strafe für den Führenden, beziehungsweise für beide DS Tachita.
Oh, das habe ich nicht gesehen.
Wegen
oh Gott.
Technical Infringement. Nee, bisher hat es Jack nur vorgelesen.
Ja.
Die Einblendung kam ja nicht.
Und zwar zu viel rekuperiert. Das ist ja was, dem laufen wir seit diesem Rennen nach, dem Battery Software Implementation Guide. Das ist die Regeln, die McLaren festgelegt hat für den Umgang mit ihren Batterien. Und da ist einfach kein Drankommen. Genau. Jack sagte es doch gerade, Overpowering during Regeneration.
Und jetzt ist er daneben. Keine Chance, sich da zu verteidigen gegen den Attack-Mode-Lotterer. Aber ist natürlich auch klug, sich da jetzt nicht zu hart zu verteidigen. Denn, wie gesagt, die beiden DS müssen gleich an die Box, beziehungsweise einmal durch die Boxengasse.
Das wusste der Costa in dem Moment bestimmt auch schon, oder? Deswegen, also das sah sehr kampflos aus. Beabsichtigt kampflos.
Haben die ihm bestimmt direkt aufs Ohr gegeben. Die Teams haben ja genau die Zeitenmonitore, wo dann auch die ganzen Entscheidungen der Rennleitung eben angezeigt werden, verfolgen die ja in Echtzeit. Das ist ja immer eine ganze Weile, bevor es im Fernsehbild angezeigt wird in den Grafiken. Wern holt sich jetzt nochmal hier den Attack-Mode.
Um wahrscheinlich damit durch die Boxengasse zu fahren und dem Problem aus dem Weg gegangen zu sein, oder?
Ja, wahrscheinlich hat es ihm noch keiner gesagt.
Das mag vielleicht auch sein. Traut man sich, also das braucht auch Mut, um Wern sowas zu sagen, glaube ich. Oder überhaupt einem Rennfahrer, der im Rennen zum Glück nicht wortwörtlich unter Strom steht. Guck mal, da fahren die zwei in die Boxengasse, im Turm links steht es gerade. Einerseits fehlt mir das Können, ein Ingenieur zu sein, und andererseits, glaube ich, der Mut, dem Fahrer so Nachrichten überbringen zu müssen hin und wieder.
Schaut mal, wo die beiden wieder rauskommen. Das hat nämlich da zu dem Zeitpunkt damals niemand gedacht, dass die gar nicht so weit zurückfallen.
Ja, weil gerade weil die Boxengasse halt auch nicht so kurz ist, ne? Also eigentlich.
Ja, aber die hatten schon so viel Vorsprung rausgefahren, da die Spitzengruppe, dass Wern sich tatsächlich hier als Fünfter wieder einsortiert hat.
Was auch durchaus ein respektables Ergebnis wäre.
Aber der ist ja schnell und der hat Blut geleckt. Und der ist frisch gebackener Formel-E-Meister zum ersten Mal. Ist ja jetzt hier seine Saison der Titelverteidigung. Da verpasst Lopez mal wieder die Attack-Zone.
Tja. Und das war's mit Platz 2.
D'Ambrosio hat sich ja bisher jetzt sehr unscheinbar eigentlich nach vorne gearbeitet. Richtig starkes Rennen bisher.
Ja, also profitiert von Lopez gegen Buemi, jetzt profitiert von Lopez gegen sich selbst.
Profitiert von beiden Durchfahrtsstrafen gegen die Techitas.
Glück braucht man auch manchmal im Motorsport.
Strom, Jerome. Roller in den Abfall vorbei, die haben sich da hinten auch am Ende der Top 10 richtig schönes Duell geliefert.
Wie im ganzen weiteren Verlauf der Saison eigentlich auch, ne? Die sind ständig aneinander geraten, Roland und Abt.
Not even close.
Nee.
Im Chat haben wir übrigens den Kommentar von Tom Wallach. Ich finde, die Gen 2 Autos sahen besser aus ohne die Namensschilder an der Kamera. Ich glaube, da bin ich deiner Meinung. Also mittlerweile gibt es ja diese seitlichen Schilder, wo dann eben die drei Buchstaben draufstehen. Ganz oben am Überrollbügel. Hier damals gab es die noch nicht.
Und Lopez hat ihn schon wieder verpasst. Und Buemi ist wieder durchgegangen.
Und Wern jetzt auch. Schön, wie ungläubig Jack im Kommentar da ist, ne? Das ist also aus gutem Grund.
Zwölf Sekunden Rückstand auf den Führenden hat Wern jetzt aktuell nach seiner Strafe.
Das wollte ich nachgucken.
Lotterer hier hingegen hat es nicht ganz so optimal erwischt. Er ist direkt hinter Evans wieder rausgekommen nach seiner Durchfahrtsstrafe und verliert da jetzt natürlich sichtbar auch Zeit.
Ich glaube, ich habe ein weiteres Après-Revue.
Da war was, ja.
Den Zweikampf sollten wir ja auch schon noch öfter sehen. Ich erinnere mich vor allem an Rom.
So. Deswegen hat's nicht geklappt mit Lopez. Ich glaube, das war Lopez. Guck mal, da rollt er.
Aufhängungsbruch hinten links.
Ist das bitter.
Der ist, genau. Im Gegensatz zu dem, was Dario Franchitti gerade sagt, ist er nicht angeschlagen. Sondern ist nur über die Curbs gefahren und dabei ist die Radaufhängung gebrochen, genau wie das auch schon bei Antonio Felix, bei Felix Rosenquist gewesen ist, im Mahindra. Der ist ja auch nur über die Curbs gefahren und dabei hat es einen Knack gegeben und die Hinterradaufhängung war kaputt.
Ja, und Wern
wäre ein richtig gutes Punktergebnis.
Ja, das wäre
für Lopez werden können.
So, ich habe mal nachgeguckt. Jean-Éric Wern hat in der Runde, in der Indiebox gefahren ist, etwas über 9 Sekunden verloren und dann in der Runde danach nochmal 9 Sekunden, weil die Ziellinie ist halt mitten in der Boxengasse. Das heißt, wenn man durch die Box fährt, verliert man zweimal auf 2 Runden Zeit. Insgesamt etwas mehr als 18 Sekunden. Die Größenordnung.
Da hinten fährt einer der berühmten Kräne aus Dria los.
Ja, das war auch herrlich da am Vormittag, als es so geregnet hat. Da haben die ja versucht, die Strecke eben leer zu fegen, also quasi das Wasser von der Strecke zu schieben,
ja.
Weil es ja keine Drainagesysteme oder irgendwas in der Richtung gab. Und das war zu sehen, man macht da ein Event für Elektroautos, saubere Mobilität, und dann kamen diese gigantischen Abschlepper da auf die Strecke, haben dann eine Schippe vorne dran gekriegt, um das Wasser wegzuschieben. Das war schon so ein bisschen seltsam. Buemi holt sich da seinen zweiten Attack Mode, glaube ich.
Und jetzt kommt ein Safety Car. Auch richtig, wenn der Truck da über die Strecke quer geschoben und gefahren werden muss, und in regelmäßigen Abständen Rennauto vorbeifährt. Klar, ist die richtige Entscheidung. Und Wern freut sich natürlich, ne? Platz 3 und eine gewisse Lücke zu D'Ambrosio und Da Costa. Und die ist jetzt halt einfach weg.
Ja, die 12 Sekunden, die er eben auch Rückstand hatte auf den Führenden, werden dadurch natürlich weitestgehend egalisiert. Also natürlich sind immer noch ein Auto ist noch zwischen ihm und Felix Da Costa. Aber der Abstand beim Restart ist natürlich dann entsprechend im Bereich 1 bis 2 Sekunden.
Da kommt die Wiederholung von Lopez. Man
muss auch mal Glück haben.
Zwar das falsche Rad, aber hinten hört man es und sieht man es, wie das Auto wegbricht.
Das ist richtig bitter.
Tja, so ein gutes Rennen. Wie viele Punkte hat Lopez in der gesamten Saison geholt? Ich gucke das mal flott nach.
Ja, das wollte ich nämlich gerade ansprechen, das Thema. 3. Das war 2 in Chile beim Santiago Epris und dann nochmal 1 Punkt in Monaco.
Ja.
Also das wäre wahrscheinlich sein bestes Ergebnis gewesen und hätte seine Chancen sicherlich auch erhöht, im Team zu bleiben über Saison hinaus.
Ja, viel gebracht hätte es ihm in der Meisterschaft wohl nicht. Also auch wenn er da jetzt, na gut, er hätte 10 Punkte mitgenommen, so, dann wäre er statt 21. 18. gewesen. Aber ich gehe auch davon aus, dass das einen Effekt hatte auf, oder naja, nicht, dass er jetzt da ausgefallen ist, aber die fehlenden Punkte haben durchaus eine Rolle gespielt in der Managemententscheidung in Sachen Fahrerpaarung für diese aktuelle Saison.
Habt ihr gerade dieses eine Safety-Car-Schild gesehen? Auf so einem Pappkarton mit Edding geschrieben.
Oh, echt?
SC.
Ja. Super.
Also hier sieht man jetzt vor allem professionelle Schilder, aber eins ging gerade so ein bisschen ins Bild rein. Das hat jemand gebastelt noch über Nacht. Es war ja auch das erste Zeitrennen. Wir haben jetzt noch 7:20 auf der Uhr, plus eine Runde. Bis dahin gab es immer eine festgelegte Rundenzahl und jetzt zum ersten Mal eben auf Zeit. Das heißt, wir hatten aber gleichzeitig noch nicht die Energieregel, die dann zu Saison 6 eingeführt wurde, sodass Energie abgezogen wird pro Runde hinter dem Safety Car. Das heißt, jetzt konnten natürlich alle nochmal ordentlich Energie sparen und dann in den letzten Runden Vollgas fahren. Was es natürlich noch schwieriger machte, zu überholen.
Ganz schön langsam, ne? Also ich weiß, dass da gerade alle an der Unfallstelle vorbeifahren, aber das Safety Car kann schon schneller fahren, als es jetzt gerade fährt. Und im Kommentar, dem englischsprachigen, wird gerade gerätselt, kann man Attack Mode nutzen, während das Safety Car fährt? Ich denke mal schon. Ja, kann man. Nur inzwischen nicht mehr.
Ja, alles neu.
Ein Formel-E-Fahrer, der seine Reifen aufwärmt, sieht man auch selten.
Ja, es war tatsächlich ziemlich kalt den Tag. Also als wir morgens angekommen sind an der Strecke, hat es ja ohnehin auch noch geregnet
Ja.
und die Temperaturen waren schon frisch. Also ich schätze mal so um die 10 Grad vielleicht. Vielleicht 15. Aber es war kühl.
Verrückter Tag vom Wetter, ne? Also wir haben ja
Total.
anfänglich gesagt, es hat geregnet. Das ist jetzt nicht so ein bisschen Nieselregen gewesen. Die Strecke war geflutet. Und ohne Drainagesysteme, die Timo gerade schon angesprochen hat. Es war verrückt. Ein
Ich
Regenrennen in
dachte
der
auch
Wüste.
echt, ich bin im falschen Film, als der Wecker ging morgens. Ich war zentral in Riad untergebracht im Hotel und bin dann abends eben ins Bett gegangen, nicht allzu spät, weil es ging ja sehr, sehr früh raus dann morgens. Da war keine Spur von Regen oder auch nichts in die Richtung angekündigt. Und dann bin ich irgendwann, als der Wecker ging, es war noch dunkel und ich hatte das Fenster, glaube ich, gekippt. Und hab schon gehört, Moment mal, das kann doch irgendwie nicht sein, was ist denn hier los? Bin dann ans Fenster gegangen, hab rausgeguckt und ja, es hat halt ohne Ende geregnet. Und dann kommt einem natürlich so erstmal die Gedanken, was bedeutet das alles jetzt auch für den Renntag? Sehen wir vielleicht das erste Regenrennen, dass es dann wirklich so turbulent wird an der Strecke, so chaotisch mit Trainingsabsage und Verzögerung hier und da. Das hätte man in dem Moment natürlich noch nicht gedacht. Aber allein zur Strecke hinzukommen, im Taxi war schon abenteuerlich, denn auch auf den ganzen Straßen in der Stadt stand das Wasser wirklich teilweise kniehoch,
Boah.
sodass man dann ganz langsam durch diese Pfützen fahren musste. Also es war schon eine sehr besondere Stimmung.
Spooky.
Hatten wir das eigentlich vorher schon mal, dass ein Training wegen Wetter abgesagt werden musste?
Puh,
Wegen Wetter
nee.
nicht, glaube ich, ne?
Na, es hat
Wir
ja
hatten die
in.
Absage damals in Miami. Das war
Ja.
aber einfach, weil die Strecke nicht rechtzeitig fertig wurde.
Na gut. Und in Long Beach hatten wir dann mal drei freie Trainings, die dann alle etwas kürzer waren. Angeblich, weil man es nicht geschafft hätte, ansonsten die Autos wieder voll aufzuladen.
Es gab in Putrajaya gab es mal nur ein freies Training. Aber das hatte alles keine Wettergründe.
Und wirklich geregnet hat es ja vorher auch noch nicht. Ich erinnere mich an den Regenqualifying in London, Saison 2. Das ist eine Session, die mir mit Regen einfällt. Vielleicht gab es noch eine. Aber so eine Session, wo man die Monsunregenreifen aufziehen müsste eigentlich, die gab es nicht vorher.
Ja, Hongkong hat es natürlich noch geregnet im Vorfeld des Rennens.
Aber das war Saison 5 dann auch. Das war dann
Genau,
später
das
noch,
war
ja.
ja.
D'Ambrosio
Ich
spielt den
überlege
Vitali
gerade.
Petrov aus 2010 gerade.
Ja, hilft aber nicht.
Ich wüsste gerne, wie es gelaufen wäre, wenn D'Ambrosio da nicht im Weg gewesen wäre, und wenn Wern direkt von Anfang an hätte attackieren können.
Ich glaube, dann wäre er jetzt beim Restart womöglich auch schon vorbeigegangen. Da Costa zwar auch im Attack-Mode, aber der DS war einfach so viel schneller.
Ja.
Und Lotterer auf Platz 6, der wird kotzen.
Ja.
Ja, hätte gerade an beiden vorbeigehen können, aber sowohl Buemi als auch Evans sind so gefahren, dass er jeweils hinter einem von beiden festhing und einfach nicht vorkam.
Tag Team.
Ja, noch 1:40 auf der Uhr. Es ist ja eine relativ lange Runde im Verhältnis zu anderen Formel-E-Strecken. Deswegen sind sich die Kommentatoren auch nicht so sicher, wie viele Runden es denn noch geben wird.
1:14 fahren die für eine Runde.
Ja, wird wohl die drittletzte Runde jetzt sein, ne? Ui, Buemi und Lotti. Mit
richtig.
Mit harten Bandagen.
Mit richtig Wille dagegen, Buemi.
Ja.
Lotterer holt sich Platz 5 zurück.
Und mal wieder wird's in den letzten Minuten von einem Formel-E-Rennen so richtig hektisch. Abt gegen Roland.
Chris hat gerade im Chat nochmal eine Frage gestellt, die wir vielleicht nach Rennschluss noch kurz diskutieren können. Glaubt ihr, dass die verbleibenden Rennen stattfinden werden? Also in dieser Saison meint er wahrscheinlich.
Ja.
Ich glaube ja eher nicht dran. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal aufs Finale hier.
20 Sekunden und eine Runde noch. Ich würde jetzt gern die Energiestände sehen. Das war ja das erste Mal ohne Fahrzeugwechsel, ne? Ich gehe mal davon aus, dass die vielleicht auch ein bisschen vorsichtiger waren und wie in den ersten Gen 1 Jahren so vielleicht mit 2-3% am Ende über den Zielstrich gegangen sind.
Ja, die hatten teilweise sogar noch mehr durch
20%. Genau, ich glaube mehr also aufgrund des Safety Cars
daneben. Ah, recht. Ja.
Die Grassi gegen Piquet, die alten Kompagnons.
Stimmt, und nach Diria haben sich ja auch alle beschwert über Vollgasrennen, ne? Weil die Strecke sowieso nicht so viel Energie frisst, wegen der vergleichsweise guten Regen-Möglichkeiten und überhaupt.
Virgin hier echt nicht so gut unterwegs. Beide außerhalb der Punkte.
Schön ausgedrückt, ja. 11 und 12. Nicht so gut.
Das sollte sich dann aber beim nächsten Rennen in Marrakesch direkt ändern. Wo sie dann beide auf dem Podium gestanden haben.
Boah, guck mal, wie Wern da ranfliegt.
Ich könnte mir auch vorstellen, wenn das Rennen eine Runde länger noch gedauert hätte, dann hätte er ihn vielleicht noch gepackt.
Absolut, ja. Das wäre eine Story gewesen.
Ich glaube, dann wäre mir die Energie ausgegangen. Nein, ich glaube, Felix da Costa kontrolliert das.
Meinst du? Aber damit hat da Costa sicher nicht gerechnet.
Nee. Das sah von vorne schlimmer aus, als es war. Also Wern war bestimmt noch 15 Meter dahinter.
Und da fällt die Flagge.
The deck is back.
The deck is back. Und das beim Renndebüt in der Formel E für BMW. Was für ein Einstand.
Ja, und auch beim BMW-Renndebüt, ne? Also so also ganz offiziell, so mit Logo
ja,
und
genau.
Das einzig wahre BMW-Auto.
Gucken wir mal auf die HWA, die ja auch ihr erstes Rennen bestritten haben. Van Dorn am Ende 17., nachdem er ja ganz vorne in der Spitzengruppe gestartet war. Und Paffett haben wir ja gesehen, den hat es ja schon früh erwischt.
Ordentlich Lehrgeld bezahlt in Rennen 1.
Ja. Definitiv.
Hammer Schlussphase, ey.
Ja, sein erster Sieg seit Buenos Aires 2015. Das Rennen haben wir ja diese Woche auch gesehen. Also echt eine sehr, sehr, sehr lange Durststrecke für Felix da Costa, der zwischenzeitlich, wir haben es schon mal angesprochen, ja immer ja nicht so wirklich das Material hatte, um vorne mitzufahren. Immer mal wieder aufgeblitzt durch starke Qualifying-Performance, aber viel mehr war einfach nicht drin in den Jahren zuvor. Und jetzt hat er endlich das Material gehabt, mal wieder nach vorn zu fahren.
Jetzt müssen wir nur noch Marrakesch 2020 gucken, dann haben wir alle Rennsiege von Felix da Costa geschaut.
Tja, was meint ihr, wenn wir hier gerade die Auslaufrunde sehen, zur Frage von Chris, sehen wir diese Saison noch Rennen?
Puh, ich kann mir vorstellen, dass Berlin stattfindet. London wackelt ja auch. Dazu dann, naja, können wir schon jetzt erzählen. Eigentlich wollte ich mir das Thema aufsparen für den regulären E-Pod. Long story short, das Excel Center, wo die Formel E fahren wird, soll wohl zu einem ja, Krankenhaus umgebaut werden mit 4000 Betten, um der Coronavirus-Pandemie so ein bisschen die zumindest die Krankenhäuser zu entlasten und abzufedern. Und so ein ähnliches Bild, ich habe mich direkt erinnert gefühlt an Berlin-Tempelhof, als nämlich dort ein Flüchtlingslager aufgebaut wurde und eine Flüchtlingsunterkunft aufgebaut wurde. und dann die Formel E umziehen musste an die Karl-Marx-Allee. Das einzige Mal, dass das Rennen nicht in Tempelhof stattfand. Allerdings gab es da auch, guck mal, die zwei Brasilianer wieder da im Bild gerade. Allerdings gab es damals auch eine ganze Weile Vorlauf. Das gibt's jetzt bei London nicht mehr. Und je nachdem, wie lang das andauern wird in Großbritannien, sehe ich leider wohl auch schwarz für London.
Gut, auf der anderen Seite ist ja noch nicht entschieden, ob das überhaupt so kommen wird. Ich denke schon.
Ja.
Zumal jetzt ja auch noch Boris Johnson positiv ist.
Ja.
Jetzt treibt das vielleicht nochmal mehr voran. Aber um das jetzt noch nicht in aller Tiefe zu diskutieren und noch ein bisschen was für den E-Port zu lassen. Also ich glaube schon, ich bin eigentlich davon überzeugt, dass wir noch Rennen sehen werden diese Saison. Ob das in Berlin sein wird, wage ich zu bezweifeln. Also da habe ich irgendwie so Mitte Juni zumindest noch so meine Zweifel und mal abwarten, wie sich das alles hierzulande entwickelt.
Ja.
Aber ein Event mit 20.000, 30.000 Leuten, weiß ich nicht. Bin gespannt. New York, wissen wir, wie sich die Situation gerade entwickelt. Das sieht richtig bitter aus gerade.
Ja.
Natürlich ist bis Juli noch eine ganze Weile hin. Schauen wir mal, wie es dann aussieht. Aber ich glaube, dass wir nach hinten raus sicherlich noch die Möglichkeiten haben, im August beispielsweise ein, zwei Rennen zu sehen. Seoul, Rom beispielsweise, wer weiß, ob sie da Termine finden, aber ich denke, wir werden schon noch Rennen sehen.
Genau, das war auch meine Idee. Es sagt ja keiner, dass die Saison zwingend Mitte Juli zu Ende gehen muss. Hat Möglichkeiten, sie auf jeden Fall noch bis in August, vielleicht sogar bis Anfang September zu verlängern. Es weiß ja keiner, wie das dann aussehen wird und möglicherweise wird man ja dann entweder eine der ausgefallenen Rennen nachholen oder man macht einen Valencia E-Prix vielleicht mit reduzierter Zuschauerzahl, vielleicht auch sogar ganz ohne Zuschauer vor Ort. Denkbar ist da ja vieles. Aber ich glaube nicht, dass die Saison jetzt vorbei ist.
Man
lässt sich da bestimmt was einfallen.
Man benötigt, das der Vollständigkeit halber, 6 Events, um einen Meister zu küren. Nicht 6 Rennen, sondern 6 Events. Und da spielt dann natürlich rein, dass wir ja planmäßig einen Doubleheader haben werden in London. Wir hatten einen planmäßigen Doubleheader in Saudi-Arabien dieses Jahr. Das waren zwar 2 Rennen, allerdings nur ein Event. Das war der Diriyah E-Prix, wo es halt 2 Rennen gab. Das heißt, wir haben jetzt Diriyah, Santiago, Mexiko, Marrakesch, das sind 4. Um den Meister zu küren, brauchen wir noch 2 Events. Egal wie viele Rennen, aber 2 Events in dieser Saison.
Ich denke, die sehen wir.
Könnte man vielleicht auch sagen, wir machen 2 Events in Valencia? So einmal ein Wochenende richtig rum und das zweite Wochenende dann nach 2 Wochen Pause irgendwie andersrum die Strecke oder sowas?
Könnte man, aber ich glaube, das will man aber auch nicht unbedingt.
Ich glaube, das ist auch alles andere als ideal, aber könnte vielleicht gehen.
Fahren wir einmal Spiegel, um mal wieder in den Mario Kart Duktus zu verfallen. Man sieht hier mal so ein bisschen, kriegt einen Eindruck davon, was los war an der Strecke. Also im ersten Jahr war mehr los tatsächlich als in diesem Jahr. Trotzdem ist es natürlich überschaubar, weil das riesige Flächen da sind, wo dann ja auch abends später das Konzert stattgefunden hat. Da diese Flächen zu füllen, ist natürlich schwierig. Aber wir haben hier trotzdem eine interessante Podiumszeremonie, bei der die Autos ja von hinten durch die Bühne aufs Podest fuhren. Tolle Idee.
Absolut, ja. Oh, wie süß die sich umarmen. Guck mal, D'Ambrosio und Da Costa.
Timo, wir waren so halb happy.
Ja. Du warst ja da. Was war das größere Highlight für die Fans? Das Formel-E-Rennen oder das Konzert?
So leid es mir tut, ganz klar das Konzert. Also man sieht ja jetzt, was los war an der Strecke. Und wir sind dann... Gut, wir hatten ja jetzt sowieso dann viel zu tun, erstmal mit Berichten und so weiter. Das dauert ja immer 2-3 Stunden, bis man wirklich durch ist nach einem Rennen. Dann wurde es auch langsam dunkel und so langsam kamen dann die Leute an die Strecke, beziehungsweise halt zur Konzertlocation. Und da war auch Verkehrschaos ohne Ende und wir haben ja abertausende Leute dann vor der Bühne gesehen und ja, das war schon da war schon mehr los, muss man sagen. Jetzt.
The duck is back.
Legendär.
Ich habe gerade einen Link gefunden. Ich habe den jetzt in unsere E-Formel-TE-Gruppe geschickt. Für diejenigen, die live zuhören, die können auch mal in den Live-Chat gucken. Da habe ich gerade was gefunden für diejenigen mit einem etwas größeren Portemonnaie. Die Amalgam-Collection der Formel E. Es gibt ja immer wieder Designstudios, die Formel E-Fahrzeuge designen und zum Kauf anbieten und sowas. Im Maßstab 1:8 kann man sich ein Formel-E-Auto bestellen für geschmeidige 8.500 Euro, also 425, aber 8.500 Euro für so ein 1:8 Formel-E-Auto.
Ja, krass. Wie groß ist denn 1:8? Das muss man jetzt erstmal rechnen. Tobi, du hast die Maße bestimmt im Kopf, ne?
Ja, die Länge ist ca. 42 Zentimeter.
42 Zentimeter, okay.
52. Ach, Mann, fuck, sorry.
Oh. Der Druck.
Der Druck. Ach, ich hätte gern so ein Auto.
64,5 Zentimeter, so. Jetzt aber, falsch umgerechnet.
Ich habe ja nur.
Hier die alten E-Dams-Autos.
Ja.
Ach ja. Ach ja, Jeff, natürlich mit gemischten Gefühlen. Hätte ganz klar gewinnen können, gewinnen müssen eigentlich, wäre da nicht dieser technische Fehler gewesen, für den er natürlich nichts kann. Trotzdem guter Start in die Saison für DS Tachita, für Werner als Titelverteidiger. Kann eigentlich zufrieden sein und wenn man ihn kennt, er ist gerade auch zufrieden.
Aus gutem Grund.
No. Absolut.
Juti wohl. Ich glaube, wir sind fertig mit dem Rennen, oder?
Freunde, es war eine schöne Woche.
Das fand ich allerdings auch.
Auf jeden Fall großartig.
Großartig. Sowas können wir von mir aus öfter machen. Jetzt vielleicht nicht jeden Abend in der Woche oder sowas. Das war dann vielleicht doch ein bisschen viel. Also nicht viel, aber mir hat das super Spaß gemacht. Das war das Highlight meiner Woche, irgendwie immer hier abends Formel E gucken zu können, ehrlich gesagt. Aber können wir gerne auch nochmal wiederholen zu irgendeinem besonderen Anlass.
Ja, lass uns punktuell nochmal so ein paar Rennen, weil wir hatten ja auch auf unserer Liste noch ein paar, die es jetzt nicht in den Artikel und in diese Watching-Woche geschafft haben. Beispielsweise denke ich da an London in Saison 1. Das würde ich auch gerne mal wieder gucken. Also wir können ja punktuell schauen, ob wir mal wieder Live-Sendungen machen. Ich glaube, Corona hält uns alle noch ein bisschen zu Hause in den Wohnungen. Und da ist man doch froh, wenn man mal mit Leuten sprechen kann oder jetzt für die Zuhörer Leuten zuhören kann, vielleicht auch ein alte Formel-E-Rennen gucken kann. Also, tolle Idee. Danke dafür. Die kam ja von euch beiden. Und danke an die gerne ganzen noch. Hörer, die teilweise ja wirklich jeden Abend dabei waren, auch im Chat hier.
Die allerbesten. Respekt. Die allerbesten.
Ja, ihr seid die geilsten.
Und wenn es am schönsten ist, soll man aufhören oder so, ne?
Yes.
Deswegen so drücke ich jetzt auf den Outro-Knopf. Sage auch nochmal von mir aus Danke an all diejenigen, die zugehört haben, live und in der Aufzeichnung. Und wir hören uns dann im nächsten ganz regulären E-Pod wieder. Bis dahin, bleibt uns gesund.
Wann ist der?
Oh, müssen wir gleich mal gucken. Von mir aus ja schon übermorgen. Wir können mal schauen.
Von mir aus auch.
Wir können mal schauen, wann der nächste E-Pod kommt. Wann auch immer er ist, wir hören uns. Ne? Bis dahin, bleibt uns alles gesund. Gehabet euch wohl. Und macht's gut. Bis dann.
Macht's gut. Tschüss.